Also gut, dann darf ich auch euch alle hier in Graz und alle, die via Zoom dabei sind, recht herzlich begrüßen und starte mit meinem Vortrag beziehungsweise. Wie ihr sicherlich wisst, haben wir heute Vollmond. Es ist ein Wiedervollmond, ja? Auf 24 Grad wieder. Das ist doch ein schöner Zufall, dass gerade heute, wo wir über das Thema Beziehungen reden, die beiden partnerschaftsbezüglichen Planeten Mars und Venus, die diesen Vollmond beherrschen, sich gerade heute in die Sichtbarkeit stellen. Wir haben schon am 2. Oktober einen Neumond gehabt auf 10 Grad Waage. Was sagt uns ein Neumond? Ein Neumond ruft auf zu einem Neubeginn oder einer Neuorientierung. Und im Zeichen Waage soll das in Beziehungsangelegenheiten sein. Allerdings hatten wir gleichzeitig eine Sonnenfinsternis, eine ringförmige Sonnenfinsternis. Da seht ihr den Ring. Das heißt, die Sonne, das männliche Prinzip, war verfinstert. Denn bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich ja der Mond, das Gefühl, vor die Sonne, den Geist. Immer da drücken oder da und da. Okay. Im übertragenen Sinn können wir auch sagen, dass das Bewusstsein sich verdunkelt, dass Schatten aus der Vergangenheit aufsteigen, die uns aber vielleicht auffordern, uns auf unsere innersten Gefühle zu besinnen. Bei dieser ringförmigen Sonnenfinsternis war aber die Sonne nicht total verdunkelt. Das heißt, es hat ein Ring an Bewusstheit hervorgeleuchtet. Würdet ihr sagen, dass das ein guter Impuls ist für eine Partnerschaft? Vielleicht, dass man mit Mut, Entschiedenheit und Stärke etwas Neues wagen kann in der Liebe. Das soll nicht heißen, dass wir unbedingt eine neue Beziehung eingehen sollen, was natürlich auch möglich ist, aber wir könnten durchaus auch in bestehende Beziehungen neue Impulse bringen. Geht es gerade nicht zu sehr? Entschuldigung, ich bin technisch nicht so affin mit diesem Computer. Wenn ich aufs nächste
Dürfte
Bild
es sich
will.
nicht einschalten?
Ja, ihr fragt euch vielleicht, was hat denn Mars mit Beziehungen zu tun? Hier haben wir ein Bild von diesem Planeten Mars. Weil den Kriegsgott Mars, der dem Planeten seinen Namen gegeben hat, assoziieren ja viele von uns eher mit Aggressionen, mit Kampf und Wut, mit rücksichtsloser Durchsetzung und kriegerischem Angriffsgeist, als mit Liebe und Beziehungen, für die wir ja lieber die Venus einsetzen. Und doch, so seltsam es vielleicht klingen mag, Mars spielt bei unseren Beziehungen eine ganz wesentliche Rolle. Und das nicht nur in der Sexualität. Stellen wir uns vor, wir treffen irgendwo einen Menschen, irgendwo bei einer Einladung, einer Veranstaltung, in der U-Bahn, auch auf der Straße oder wo auch immer. Der Beziehungsplanet Venus, den wir hier im Bild sehen, der bewertet diesen Menschen rasch und unbewusst. Entspricht er unserem Schönheitsideal? Mögen wir seine Ausstrahlung, vielleicht seinen Geruch, das Blitzen in seinen Augen? Finden wir ihn interessant? Vielleicht noch bevor er überhaupt ein Wort gesprochen hat. Das bewertet die Venus. Und Mars trifft dann die Entscheidung. Gehen wir auf diesen Menschen zu? Lächeln wir ihn an? Sprechen wir mit ihm oder gehen wir weiter? Beachten wir ihn nicht, weil die Bewertung eben nicht zu seinen Gunsten ausgefallen ist. Aber wenn Mars aktiv wird und aus einer positiven Venusbewertung etwas macht, dann könnte es ja tatsächlich sein, dass aus anfänglicher Sympathie und Interesse tatsächlich eine Verliebtheit oder auch eine Beziehung wird. Dann haben Mars und Venus zusammengefunden. Ich selbst gehöre einer Generation an, die sich in der Nachfolge der 1968er Revolution in puncto Liebe und Beziehungen erstmal ziemlich frei bewegen konnte. Prüde Moralvorstellungen der Nachkriegszeit wurden über den Haufen geworfen. Durch die Pille war das Verhüten einfach geworden. Wir konnten also vieles ausprobieren. Menschen an verschiedenen Orten kennenlernen, ohne Angst haben zu müssen, sofort K.O.-Tropfen in den Drink geschüttet zu bekommen oder uns mit AIDS anzustecken. Aber wie ist das heute? Wie schauen Beziehungen aus und was erwarten die Menschen von einer Beziehung? Ich habe mich da im Bekanntenkreis umgehört und konnte eigentlich mehrere unterschiedliche Tendenzen herausfinden. Da gibt es einerseits sehr traditionell ausgerichtete junge Menschen, die es im Beruf zu etwas bringen wollen und gleichzeitig von einer romantischen Beziehung träumen, die vor allem von jungen Frauen ersehnt, am besten in eine Märchenhochzeit münden soll. Andere Paare leben zusammen und bekommen Kinder, ohne verheiratet zu sein. Allerdings wollen die meisten irgendwann doch den Schritt vors Standesamt oder den Altar tun. Etwas, was einst von den 68ern gerne als Scheinbeziehung, Schein für Trauschein, verspottet wurde. Dann gibt es aber auch Menschen, die sich nicht fix binden wollen und eine sogenannte Freundschaft plus leben, die also mit einem Menschen befreundet sind, auch gelegentlich sexuellen Kontakt mit ihm haben, ohne dass sie das aber als eine feste Beziehung definieren wollen. Oft wird so eine Freundschaft plus aber nur von einem der Freunde bevorzugt. Der andere spielt halt nolens volens mit, um wenigstens etwas vom anderen zu haben. Daneben gibt es aber auch jene, die bewusst Polyamor leben, also gleichzeitig enge Beziehungen zu mehreren Menschen haben, die alle voneinander wissen und es ebenso halten. Dazu zählen auch sogenannte offene Ehen oder offene Lebensgemeinschaften, in denen die Partner einander in Liebe verbunden sind, aber einander auch außereheliche sexuelle Begegnungen zugestehen. Und schließlich die deklarierten Singles, denen die eigene Selbstverwirklichung und Eigenständigkeit das Wichtigste ist, die sich nicht binden wollen aus Angst, sich womöglich verbiegen zu müssen für einen Partner oder eine Partnerin. In einem Vortrag aus dem Jahr 2010 hat sich die ÖAV-Gründerin und langjährige Vorsitzende Maria-Luise Mathis mit dem Phänomen auseinandergesetzt, dass ca. 20% der Gesamtbevölkerung, in größeren Städten sogar bis zu 50%, ein Single-Dasein führen. Laut neueren Daten der Statistik Austria beträgt der Anteil der Ein-Personen-Haushalte in Österreich inzwischen schon 38%. Das ist Rang 8 in der gesamten EU. Das Ranking wird von Schweden mit fast 52% angeführt. Natürlich sind in dieser Zahl nicht nur freiwillige Singles ausgewiesen, sondern auch viele ältere, verwitwete Menschen. Geschiedene wollen aber meist nicht für den Rest ihres Lebens allein bleiben. Marie-Louise hat sich gefragt, warum viele Menschen offenbar nicht mehr bindungswillig sind. Sind dafür frühkindliche negative Erlebnisse im Elternhaus verantwortlich oder gesellschaftliche Umstände und Entwicklungen? Interessant ist auch ein neuer Trend, den schon einige Hollywood-Stars vorexerziert haben. Sie heiraten sich selbst. Der Vorteil? Sie müssen nicht auf die herbeigesehnte und groß inszenierte Hochzeit samt Feier verzichten, können aber ganz ihren eigenen Wünschen folgen und müssen auf niemanden Rücksicht nehmen. Angeblich haben sie auch hierzulande mehr und mehr Nachahmerinnen gefunden. Ja, die weibliche Form ist bewusst gewählt, denn von einem Mann habe ich das noch nie gehört. I can buy myself flowers. I can love me better than you can. Das singt Miley Cyrus und nicht Ed Sheeran. Diese Miley Cyrus war es auch, die mit ihrer Freundin Selena Gomez, deren Sologamie, so nennt man das, auch in den sozialen Medien ausgiebig gefeiert und mit ihren Followern geteilt hat. Und viele Influencerinnen sind ihr gefolgt. Den Trend zur Ego-Hochzeit dürfte das Model Adriana Lima 2017 angestoßen haben mit der Information: Ich sage Ja zu mir selber und meinem eigenen Glück. Ich bin mit mir selbst verheiratet. Und sie fügte hinzu: Es sei ungerecht, dass es für Alleinstehende nach der Schulabschlussfeier keine Rituale gäbe, um sich feiern zu lassen. Man kann sich die Feier natürlich selbst suchen, aber bitte. Inzwischen gibt es schon Agenturen, die Packages mit allem Drum und Dran für eine Ego-Hochzeit, beispielsweise auf der griechischen Insel Santorin, anbieten. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Single-Frauen, die gerne eine große Hochzeit erleben wollen, aber noch keinen Partner dafür gefunden haben. Meistens sind das Frauen zwischen 30 und 40. Wie würdet ihr das jetzt bewerten? Eher als individuelles Bekenntnis zur Selbstfürsorge oder als Ausdruck eines übersteigerten Selbstwert-Hypes? Denn zu sich selbst zu stehen, den eigenen Überzeugungen und Wertvorstellungen treu zu bleiben, das ist ja voll in Ordnung. Aber sich dafür gleich selbst heiraten zu müssen? Niemand sonst scheint gut genug dafür zu sein. Dennoch dürfte das Bedürfnis, wenigstens einmal im Leben eine strahlende Braut zu sein, bei manchen jungen Frauen übermächtig zu sein. Mit Liebe hat das aber eher wenig zu tun. Nicht einmal mit Selbstliebe. Aber auch wenn sich manche Menschen in ihrem Single-Dasein ganz gut eingerichtet zu haben scheinen, bleibt die Tatsache, dass die meisten doch den einen anderen Menschen suchen, mit dem sie eine feste Verbindung eingehen können. Ob das jetzt eine hetero-, homosexuelle oder anders queere Beziehung ist, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Doch wie lernen junge Leute einander heutzutage kennen? Wir blicken auf Jahre zurück, in denen wir pandemiebedingt verschiedene Lockdowns ertragen, uns von anderen Menschen fernhalten und in die eigenen vier Wände zurückziehen mussten, was von vielen Menschen als extrem schwierig empfunden wurde. Wir sind ja doch soziale Wesen. Und wenn wir aus irgendeinem Grund keine Möglichkeit mehr haben, andere Menschen zu treffen oder kennenzulernen, dann kann uns das in eine echte Krise stürzen. Davon waren vor allem sehr junge Menschen betroffen, die nicht oder noch nicht in einer festen Partnerschaft leben. Ihnen wurde während der Lockdowns plötzlich die Grundlage für das Zusammensein mit Altersgenossen und die Möglichkeit, für das Kennenlernen anderer Jugendlicher entzogen, womöglich noch bei gleichzeitiger dauernder Kontrolle durch die Eltern, was ja im Teenageralter einer mittleren Katastrophe gleichkommt. So ist es nicht verwunderlich, dass es gerade bei jungen Leuten, aber durchaus auch bei Älteren, immer beliebter geworden ist, über diverse Internetpartnerportale Anschluss zu finden. Also einen Menschen zu finden, der das Bedürfnis nach einer Beziehung abdecken könnte. Da hat das Internet ja einiges zu bieten. Wie im Supermarkt kann aus einem riesigen Angebot an potenziellen Gefährten einer ausgesucht werden, der vermeintlich passt. Aber wie im Supermarkt hat er vielleicht bloß die richtige Verpackung oder die richtige Marketingstrategie angewendet, um sich selbst anzupreisen. Derjenige, der das weniger gut beherrscht, wird erst gar nicht in Erwägung gezogen. Da die meisten von uns das Konsumverhalten schon total verinnerlicht haben, ist es kein Wunder, dass es auch bei der Partnersuche zur Anwendung kommt. Noch krasser ist ja die Tinder-Variante, die sich offenbar immer mehr durchsetzt. Sie wissen schon, Fotos anschauen, wischt und weg. Das ist ein bisschen wie in einem Warenkatalog, wo wir nur Bilder anschauen, aber die gewünschte Ware weder in natura sehen noch befühlen oder daran riechen können. Es heißt ja auch Partnerbörse. Und an einer Börse werden bekanntlich Waren gehandelt. Wenn wir auf der Börse aktiv sind, ist es möglich, dass wir uns beim Streben nach Gewinnmaximierung verspekulieren. Und bei einem Menschen ist es ganz ähnlich. Wir haben uns vielleicht in ein ansprechendes, sympathisches Bild verliebt, das wir auf einer Internetplattform gefunden haben, das aber womöglich via Photoshop bearbeitet worden ist. Wir haben uns von herzlichen und humorvollen Zeilen verzaubern lassen, vielleicht von einer künstlichen Intelligenz verfasst oder von charakterlichen Hinweisen blenden lassen, die aber möglicherweise frei erfunden waren. Aber nehmen wir an, wir wurden doch verlockt, diesen Menschen zu treffen, haben sogar einen Abend mit ihm verbracht. Entweder hat sich jetzt herausgestellt, dass alle Angaben nur fake waren, oder im günstigsten Fall hat sich die gegenseitige Vorabsympathie beim persönlichen Treffen bestätigt, bei weiteren Begegnungen verstärkt. Vielleicht verspüren wir tatsächlich eine gewisse Anziehungskraft, fühlen uns wohl. Auch das emotionale Verstehen scheint gut zu funktionieren. Es hat also gefunkt. Eine Verliebtheit bahnt sich an. Verliebtheit ist ein wunderschönes Gefühl. Der Himmel hängt voller Geigen. Wir verspüren Schmetterlinge im Bauch, fühlen uns elektrisiert und gleichzeitig leicht und beschwingt und von einer ständigen Sehnsucht durchdrungen. Alles in uns vibriert, wenn wir nur an diesen Menschen denken. Das kann so berauschend sein. Vor allem, wenn noch Venus-Neptun-Verbindungen involviert sind. Dass wir vielleicht sogar mehr in das Gefühl verliebt sind als in die Person, die das in uns auslöst. Wir schweben auf Wolke 7. Und wenn nach einigen Wochen oder Monaten dieses Gefühl nachlässt und flauer wird, meinen wir vielleicht, ach, das ist doch nicht der Richtige. Und dann suchen wir nach einem neuen Menschen. Es geht ja so einfach. Der diese Schmetterlinge in uns wieder zum Flattern bringen kann. Es ist nur leider ein Irrglaube, dass alle Probleme sich wie von selbst lösen, wenn nur der richtige Partner da ist. So leicht es theoretisch auch sein mag, sich zu verlieben, so schwierig ist es, eine Verliebtheit in eine tiefe Liebe und langfristige Bindung überzuführen. Denn das erfordert viel Akzeptanz, Geduld und auch Arbeit. Riecht das nicht nach Saturn? Oh weh, mit dem wollen viele Menschen aber nichts zu tun haben. Es ist ihnen zu mühsam. Sie wollen ihre Bedürfnisse, für die der Mond steht, sofort vom Partner erfüllt bekommen und geben ihm die Schuld, wenn es nicht passiert. Daher trennen sie sich wieder, suchen weiter den idealen Partner, verlieben sich aufs Neue und hoffen, dass mit dem nächsten alles anders wird. Die wenigsten Menschen fragen sich aber, was sie selbst zu einer gelungenen Beziehung beitragen könnten. Aber warum verlieben wir uns in einen ganz bestimmten Menschen? Oft ist es einfach so, dass dieser Mensch etwas ganz Spezielles in uns triggert, was eine unbewusste Sehnsucht und Anziehungskraft auslöst. Da ist vielleicht etwas, die Stimme, die Art, sich zu bewegen oder eine bestimmte Verhaltensweise, die uns an einen Elternteil erinnert, der uns möglicherweise emotional etwas vorenthalten hat. Oder wir projizieren unerlöste Kindheitsmuster auf den möglichen Partner, um sie endlich zu erlösen. Das geschieht natürlich größtenteils unbewusst. Durch die Begegnung mit einem bestimmten Menschen werden uns diese emotionalen Defizite aber wieder in Erinnerung gerufen. Und in uns wird die Sehnsucht geweckt, diese damals unerfüllten Bedürfnisse von dem möglichen Liebespartner doch noch erfüllt zu bekommen. Das dürfte eine der Hauptmotivationen sein, warum wir uns für einen bestimmten Partner entscheiden. Aber jetzt werden Sie sich fragen, was hat das denn alles mit Astrologie zu tun? Das sagen wir mal so. Mit Hilfe der Astrologie können wir uns gezielt auf Spurensuche begeben, wenn wir mit unserem Liebesleben unzufrieden sind. Da schauen wir uns in erster Linie die beiden Lichter, Sonne und Mond, an, die im eigenen Horoskop möglicherweise verspannt sind, also in Spannungsaspekten zu den transpersonalen Planeten stehen. Wenn bei einer Frau zum Beispiel die Sonne verspannt ist, wird sie sehr wahrscheinlich Probleme mit dem Vater haben und in weiterer Folge auch mit möglichen Partnern. Dasselbe gilt für Männer mit dem Mond und Frauen. Wenn wir einen Blick auf die Herrscher der Häuser 4 und 10 werfen, die für die Eltern und deren Beziehungsmuster stehen, finden wir oft schon die grundlegenden Prägungen, denen wir in der Kindheit ausgesetzt waren. Diese Muster haben wir wahrscheinlich von den Eltern für unser eigenes Beziehungsverhalten übernommen. Zuletzt nehmen wir uns noch Venus und Mars vor, die etwas über die Suchbilder in der Partnerschaft aussagen. Wie zeigt sich jetzt die Beziehungsfähigkeit im eigenen Horoskop? Was ist förderlich? Also förderlich sind harmonische Aspekte zwischen Sonne und Mond. Sextil, Trigon. Konjunktion würde ich kritisch sehen, weil es ja eine Neumondkonstellation ist. Das ist ein eigenes Thema. Dann natürlich auch harmonische Aspekte zwischen Venus und Mars. Da kann man auch eine Konjunktion gelten lassen. Harmonische Aspekte zwischen dem Herr von 1 und Herr von 7 kann auch Konjunktion sein. Wenn der Mond in harmonischen Aspekten zu anderen persönlichen Planeten oder Achsen steht und auch der Jupiter im harmonischen Aspekt zu Sonne und Mond. Was könnte im eigenen Horoskop problematisch sein? Die starke Betonung des ersten Quadranten, weil da konzentriert sich doch das meiste auf sich selbst, genauso wie bei der Sonne im ersten Haus. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht beziehungsfähig sind, aber sagen wir so, es wird das Ego doch stark in den Mittelpunkt gestellt. Dann natürlich auch Spannungsaspekte von Problemplaneten zu Sonne, Mond oder Venus. Problemplaneten im siebten Haus. Auch Spannungsaspekte von Problemplaneten auf den Deszendenten. Ja, dem Deszendenten kommt natürlich auch eine besondere Bedeutung in der Beziehung zu. Wir sehen hier die Achse vom Aszendent zum Deszendent. Das ist die sogenannte Zeit- und Raumachse, also Raumachse, deshalb, weil wir in der Begegnung auf einen anderen Menschen zugehen. Die Zeitachse ist dann eher die Elternachse vom vierten zum zehnten Haus, wo wir vom eigenen Zuhause in die Welt hinausgehen, in die Öffentlichkeit. Aber heute sprechen wir vor allem über diese Achse hier. Das Deszendentenzeichen und der Herr von sieben geben natürlich auch wichtige Hinweise auf die Art von Partnern, die wir anziehen. Bei Frauen kommt der Sonne und dem Mars eine besondere Bedeutung im Partnersuchbild zu, bei Männern dem Mond und der Venus. Ja, wie schon gesagt, diese Raumachse Aszendent-Deszendent teilt das Horoskop in zwei Hälften. Deutet also auch die Gegensätze von Trennung und die Trennung von Ich und Du an. Diese Achse, die vom Aufgang, Aszendent, zum Untergang, Deszendent reicht, trennt Tag und Nacht, Bewusstes und Unbewusstes. Und wie gesagt, sie führt vom Ich zum Du. Nach jeder Begegnung sind wir auch um eine Erfahrung reicher. Die Energie des Aszendenten haben wir ja von Anfang an mitbekommen. Sie bezeichnet unseren unbewussten Zugang zur Welt, mit dem sich zugleich ein individuelles Ich-Gefühl herausbilden kann. Ohne ein gesundes, stabiles Ego entwickelt zu haben, wird es uns schwerfallen, uns auf ein Du einzulassen, ohne nur als bedürftig zu erscheinen. Im siebenten Haus wiederum erleben wir die Aufforderung, uns mit der Außenwelt in Beziehung zu setzen und eine Gemeinschaft zu erreichen oder zu schaffen. Zwischen dem Selbst und den anderen findet ein Austausch statt, der harmonisch verlaufen sollte. Es handelt sich ja um ein Venushaus, um kardinale Luft. Es ist auch das Haus des Sonnenuntergangs, das persönliche Ich, die Sonne geht unter. Das gegenseitige Geben und Nehmen findet hier statt. Im siebenten Haus geht es um die persönliche Begegnung, den Austausch und den Ausgleich mit einem Gegenüber, dem Du, mit Partnern, mit deren Ideen und Anliegen. Während das erste Haus und der Aszendent unsere instinktive Anlage und Persönlichkeit beschreibt, die sich eher unreflektiert zum Ausdruck bringt und sich erst im Lauf des Lebens zur Bewusstheit entwickelt oder entwickeln sollte, stellt das siebente Haus die unbewusst oder bewusst gesuchte Ergänzungsqualität dar, welche uns einen Spiegel vorhält. Entfalten sich im ersten Haus die Ich-Kräfte spontan und frei, so erfordert die Begegnungsqualität des siebenten Hauses ein Eingehen auf den anderen, ein gewisses Anpassungsopfer. Planeten im siebten Haus zeigen einerseits, was wir in einer Beziehung suchen, und andererseits, mit welchen Teilpersönlichkeiten unseres Wesens wir durch enge Beziehungen in Kontakt kommen. Oft werden Planeten in sieben auch auf andere Menschen projiziert. Also zum Beispiel ein Mars im sieben könnte bedeuten, dass wir Konflikte unserem Partner überlassen und uns selber eigentlich davor drücken. Ein leeres siebtes Haus bedeutet aber natürlich keineswegs, dass Beziehungen nicht gelebt werden können. Hier müssen wir unser Augenmerk auf den Herrscher von sieben richten, seine Stellung und seine Aspekte. Aszendent und Deszendent sind also eng miteinander verbunden. Deshalb lassen sich Konflikte mit dem Du fast immer auch auf Konflikte mit dem eigenen Ich zurückführen. Die Beziehungsachse ist also wesentlich für ein Leben mit dem Du. Um herauszufinden, was in der Wechselwirkung mit anderen entsteht und wie wir uns in die Gemeinschaft einbringen können. Die Astrologie gibt uns aber noch einige weitere probate Mittel in die Hand, mit denen wir Muster in der Anlage oder im Verhalten eines Menschen aufspüren können. So werden sich beispielsweise Wassermann- oder Schütze-betonte Menschen, denen ihre Freiheit und Unabhängigkeit enorm wichtig ist, in allzu engen, intensiven Beziehungen oder mit klammernden Partnern, vielleicht solchen mit Skorpionbetonung, nicht wohlfühlen und versuchen, sich entweder Freiräume zu verschaffen oder auszubrechen. Jupiter gilt ja allgemein als der Glücksplanet. Und in günstiger Aspektierung zu Sonne und Mond wird er einem Menschen meist viel Selbstvertrauen und Optimismus schenken, sodass dieser auch zu anderen Menschen leichter Vertrauen findet. Er ist dann imstande, aus einem Gefühl der Fülle herauszugeben, nicht als Bedürftiger etwas vom Partner bekommen zu wollen. Je mehr ein Mensch in sich selbst daheim ist und ruht, desto liebevoller und beziehungswilliger wird er sich auch einem Partner gegenüber verhalten. In Spannung zu einem persönlichen Planeten kann Jupiter allerdings bewirken, dass die Eigenschaften des Planetenzeichens sich durch Jupiter so verstärken, dass sie problematisch werden können. Aus Selbstvertrauen wird dann Selbstüberschätzung oder gar Überheblichkeit. Oft kommt es vor, dass wir im anderen etwas suchen, was uns selbst fehlt. Vielleicht ist der eine Partner luftbetont, also kommunikativ, gesellig, diplomatisch und bewegt sich mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben, während der andere, vielleicht ein Erde-Wassertyp, ernsthaft, zurückhaltend und pessimistisch ist, dafür als realitätsbezogener Praktiker dem anderen helfen kann, seine Luftschlösser umzusetzen. Dann können beide einander ausgleichend unterstützen. Ein Spannungsaspekt zwischen Mond und Saturn, kann auch eine Konjunktion sein, weist meist auf emotionale Zurückhaltung Vorsicht oder gar Verschlossenheit hin. Auch Angstgefühle oder Frustrationen sind möglich. Menschen mit so einer Konstellation im Geburtshoroskop haben oft ein mangelndes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Sie zweifeln an der Liebe und lassen entweder niemanden an sich heran oder sie neigen gerade deshalb zum Klammern in einer Beziehung. Das trifft übrigens auch auf Menschen mit Mond-Pluto- oder Venus-Pluto-Spannungsaspekten zu, die oft ein zwanghaft emotionales oder erotisches Verhalten an den Tag legen. Wenn die nun auf einen uranisch geprägten Menschen treffen, sind Beziehungsprobleme vorprogrammiert. Der eine zweifelt und klammert, der andere fühlt sich beengt und bedrängt und bricht aus, sodass der Klammernde wiederum enttäuscht ist und quasi die Bestätigung erhält, nichts wert zu sein oder niemandem vertrauen zu können. Mit Pluto hat er womöglich das Gefühl, ohne den anderen nicht leben zu können, was ihn in tiefste Verzweiflung stürzt. Noch komplizierter wird es, wenn ein Mensch beides in sich trägt. Das Bedürfnis nach leidenschaftlicher Erotik und aufwühlenden Beziehungen auf der einen Seite, also das Plutonische, und die Sehnsucht nach einer beständigen Partnerschaft und emotionaler Sicherheit auf der anderen, wie Mond-Saturn. Das macht es besonders schwierig, auf die Dauer persönliches Glück und Zufriedenheit zu erlangen, wie wir im nachfolgenden Beispiel dann gleich sehen werden. Die Aufgabe von uns Astrologinnen ist es jedoch nicht, unseren Klientinnen und Klienten vorherzusagen, wann sie den Traumpartner oder die Zauberfrau finden werden, auch wenn wir genau das immer wieder gefragt werden, sondern ihnen in erster Linie ihre eigenen emotionalen und Verhaltensmuster bewusst zu machen und ihnen einen Weg zu zeigen, wie sie sich von eventuellen Ängsten, Vorurteilen oder Verunsicherungen befreien und zu sich selbst eine liebevolle Beziehung aufbauen können. Das hat nichts mit einem egoistischen Verhalten zu tun, sondern mit der einfachen These, dass nur jemand, der sich selbst liebt, akzeptiert und wichtig nimmt, auch einem anderen Menschen Liebe und Zuneigung geben kann. Wenn er nämlich nicht bereit ist, an sich selbst oder der eigenen Einstellung zu arbeiten, wird er oder sie keine befriedigende oder dauerhafte Beziehung zu einem anderen Menschen erleben, selbst wenn sich dessen Geburtsbild mit dem eigenen scheinbar gut verträgt. Im besten Fall können dann beide ihre Neurosen miteinander ausleben, was zwar oft vorkommt, aber doch nicht der eigentliche Sinn einer liebevollen Gemeinschaft und innigen Verbundenheit sein sollte. So, jetzt kommen wir zu Beispielen aus meiner Beratungspraxis, die veranschaulichen sollen, wie Beziehungen gelingen können oder auch nicht. Das erste Beispiel ist die Maria. Das ist blöd, dass der Balken da ist.
Ich bin schon unterwegs.
Ja, wir haben hier Marietta. Der Name ist natürlich von mir verändert worden. Marietta ist vor einigen Jahren zu mir in die Beratung gekommen, weil sie in Nonna gerne eine Beziehung hätte. Sie lernt auch immer wieder Männer kennen, doch diese erweisen sich immer wieder als die Falschen, die sie früher oder später verlassen. Im Laufe ihres bisherigen langen Lebens hatte Marietta noch nie eine längerfristige, enge Beziehung. Was fällt uns jetzt auf, wenn wir ihre Radix betrachten? Wir haben zunächst einmal eine starke Erdbetonung. Wir haben hier den Aszendent und den Mond in Steinbock. Dann haben wir Mars, Saturn und Uranus in Stier. Und Neptun am Ende der Jungfrau. Das verweist auf einen zuverlässigen, ausdauernden und bodenständigen Menschen, der auf das Praktische, Machbare fokussiert ist. Materielle Sicherheit und Nützlichkeitserwägungen, aber auch die Sinnlichkeit spielen natürlich eine große Rolle. Es ist aber auch das Luftelement stark vertreten. Wir haben hier die Venus, Merkur, Sonne im Wassermann und den Jupiter in Zwillinge. Das zeigt Mariettas eher kopflastige, gesellige, neugierige und auch distanzierte Wesensanteile, ihren Ideenreichtum und ihre Vorstellungskraft. Sie ist eine originelle Person, unternehmungslustig, witzig und charmant, und sie fragt sich wohl zu Recht, warum sie auf die Dauer keinen Partner findet. Wie wir sehen, sind die meisten Planeten in der unteren Hemisphäre angeordnet, wo sie gleichmäßig auf den ersten und den zweiten Quadranten verteilt sind. Hier oben haben wir nur Pluto und Neptun im dritten Quadranten. Dem ersten Quadranten messe ich hier allerdings mehr Gewicht bei, da sich darin ausschließlich persönliche Planeten befinden, wie wir sehen, also Mond, Venus, Merkur und Sonne. Diese Betonung des ersten Quadranten zeigt uns eine sehr selbstbezogene und egozentrierte Persönlichkeit, die ein großes Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit hat. Die Verwirklichung ihrer Interessen ist ihr wichtig. Es fällt ihr aber nicht ganz leicht, sich nach außen sichtbar zu machen, weil sie eben in der oberen Hemisphäre nur die beiden Problemplaneten hat. Der Steinbock-Aszendent ist ein Hinweis auf Realitätssinn, Grundsatztreue, Umsichtigkeit, Leistungsbereitschaft und Zielstrebigkeit. Insgeheim ist aber die Selbstwahrnehmung von Zweifeln und Zögerlichkeit begleitet, was Marietta aber hinter Zuverlässigkeit und Freundlichkeit zu verbergen sucht. Den Geburtsherrscher Saturn finden wir hier im vierten Haus in Stier. Er steht in einem engen Stellium mit Mars und Uranus, ist daher zweifach verletzt. Vermutlich gab es viele Verletzungen im Leben, die mit der Familie zusammenhängen, durch die Marietta Belastungen erfahren hat. Wenden wir uns jetzt dem Mond zu, einem der wichtigsten Signifikatoren für die emotionalen Bedürfnisse und den Gefühlsausdruck. Der Mond steht hier in Steinbock ganz nahe am Aszendent. Im Steinbock steht er jedoch im Exil. Das bedeutet, dass Marietta sich dann wohlfühlt, wenn die Dinge in ihrer Umgebung strukturiert und geordnet sind, wenn es klare Richtlinien und Verhaltensweisen gibt. Diese Mondstellung ist auch ein Hinweis auf eine enge Mutterbindung, die aber nicht unbedingt zufriedenstellend gewesen sein muss, denn sie hat vermutlich wenig Zuwendung und Fürsorglichkeit von der Mutter erfahren, wurde früh in die Pflicht genommen, wo sie sich doch nach Geborgenheit gesehnt hat. Sehr wahrscheinlich ist dadurch eine Angst vor seelischen Verletzungen entstanden. Daher hält Marietta ihre wahren Gefühle eher unter Verschluss, gibt sich aber nach außen einfühlsam und fürsorglich, spielt die Weibchenrolle bzw. zeigt sich so, wie sie sich einen möglichen Partner ersehnt, denn der Mond beherrscht ja das Partnerhaus. Doch da man ihr Gefühlsregungen mit dem Mond im ersten Haus leicht ansieht, läuft sie Gefahr, sich angreifbar und verletzlich zu machen, was sie wohl unbewusst auch spürt. Daher versucht sie, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten und sich anzupassen, um Zuneigung und Anerkennung zu bekommen. Diese Mondstellung, so nahe am Aszendenten und noch dazu auch kurz vor Neumond, denn wenige Tage später war Neumond. Das macht Marietta auch extrem subjektiv. Sie bezieht immer alles auf sich selbst, fühlt sich von allem betroffen, was sie zusätzlich verletzbar und unzufrieden macht, da nie alles ganz perfekt zu sein scheint oder ihrer Erwartungshaltung entspricht. Dazu kommt, dass drei persönliche Planeten, nämlich Sonne, Mond und Mars im Exil stehen und somit die prinzipielle Unzufriedenheit im Leben unterstreichen, denn Exilplaneten kommen eher den anderen zugute als uns selbst. Bei Marietta kommen noch zwei weitere Exilplaneten dazu, nämlich Jupiter in Zwillinge und Neptun in Jungfrau. Eine Aufgabe ihrer vielen Exilplaneten hat Marietta übrigens insofern umgesetzt, als sie, die in Rom geboren und aufgewachsen ist, seit vielen Jahren in Wien lebt, also ihre unmittelbare Heimat verlassen hat. Sie ist also sozusagen selbst ins Exil gegangen. Wie schon erwähnt, ist der Mond Herr von Sieben, bezieht sich also auch sehr stark auf den Partner. Da der Herrscher des siebten Hauses im ersten Haus und nahe dem Aszendenten steht, neigt Marietta vermutlich dazu, sich den Partner irgendwie einzuverleiben. Statt die Chance zu nutzen, sich über einen Partner selbst besser kennenzulernen, erwartet sie, dass der Partner oder dass andere Menschen generell sich eher nach ihr richten sollen. Falls nicht, und wir kommen später noch darauf zurück, dann sucht sie unbewusst einen Partner, der für sie initiativ und aktiv werden soll. Aber das passt ihr dann auch wieder nicht, siehe die starke Wassermann-Betonung. Wir sehen weiters, dass der Mond in ein großes Trigon eingebettet ist, nämlich mit Saturn, Konjunktion Uranus und Neptun. Mond Saturn zeigt auch in einem Trigon, dass Marietta schon früh gelernt hat, ihre Gefühle für sich zu behalten und sich emotional diszipliniert zu zeigen. Andererseits sind aber mit Mond Neptun große Wunschvorstellungen und Träume vorhanden, Fantasie, Einfühlungsvermögen, idealistische Gefühle, die aber auch unrealistisch sind und nicht zu selten zu Enttäuschungen führen. Obwohl sie sich also recht gut in andere einfühlen kann, hat sie oft Probleme, sich selbst ihre eigenen Bedürfnisse und Anliegen erfüllen zu können. Außerdem neigt sie dazu, die Dinge zu romantisch und verklärt zu sehen, sich Illusionen zu machen und Wunschträume zu entwickeln. Das wirkt sich in Beziehungen oft fatal aus, weil sie auch mögliche Partner verklärt und in einem zu rosigen Licht sieht. Aus diesem Grund verhält sie sich in einer Beziehung zu Beginn oft unterwürfig, tut alles, um dem Partner zu gefallen und nicht verlassen zu werden, was bis zur Selbstverleugnung führt und trotzdem nichts hilft. Woran kann das liegen? Ja, es gibt ja auch noch das Trigon zwischen dem Mond und Uranus. Hier kommt wieder die uranische Note ins Spiel. Persönliche Freiheit ist Marietta sehr wichtig. Sie ist tolerant und gesteht auch anderen ihren Freiraum zu. Sie müsste sich über Folgendes klar werden: Wenn sie ihren individualistischen Neigungen nachgehen und ganz sie selbst sein kann, dann fühlt sie sich ausgesprochen wohl. Wenn sie sich aber als Person einem Partner zuliebe selbst verleugnet, wird sie launenhaft, unruhig, nervös und sendet wohl sehr unbewusste Signale aus, die zum Bruch der Beziehung führen. Und das hat sie eigenen Ausführungen zufolge schon oft erlebt. Gerade auch während der Pandemie, als persönliche Treffen ja kaum noch möglich waren, was ihr damaliger Freund zum Anlass genommen hat, sich ganz von ihr zurückzuziehen. Aber schauen wir weiter. Auch Mariettas Sonne wartet mit einigen Spannungsaspekten auf. Sie steht im Wassermann im Exil, ist aber auch durch das Quadrat zu Saturn und Uranus geschwächt. Hier wird einerseits die Steinbock-Mond-Thematik verstärkt durch das Quadrat Sonne-Saturn und zeigt, dass Beziehungen zu Männern keineswegs unbelastet sind. Andererseits kommt aber auch hier wieder der uranische Wesenszug zum Vorschein. Marietta braucht viel Abwechslung, Spontaneität und Selbstständigkeit. Sie ist ja originell, sprunghaft, unberechenbar, eigenwillig im Wesen. Dabei aber freundlich, leutselig und hilfsbereit, wenn auch zuweilen innerlich distanziert und unpersönlich. Sie ist ständig auf der Suche nach geistiger Anregung, Spannung und nach dem Neuen, liebt das Ungewöhnliche und die Veränderung. Die traditionelle Frauenrolle zu spielen, ist also ganz sicher nicht ihres, auch wenn sie immer wieder von der Sehnsucht danach überwältigt wird. Sie engagiert sich gerne für Freunde und Gruppen, solange es nicht zu sehr an die persönliche Substanz geht. Setzt sich auch im sozialen Bereich ein, aber nur freiwillig, nicht als Verpflichtung. Da bei einer Frau die Sonne ja auch für das Männliche steht, zeigen die Spannungsaspekte an, dass es bei Marietta die Tendenz gibt, an unzuverlässige, sprunghafte Männer zu geraten, auch an Besserwisser oder Prinzipienreiter, die mit ihren strengen Vorgaben Mariettas Lebensfreude untergraben. So hat ihr letzter Freund ihr quasi verboten, sich zu schminken, obwohl sie das gerne tut, um gut auszusehen. Das Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit, das zunächst vielleicht noch unterdrückt wurde, kommt aber im Lauf des Lebens immer deutlicher zum Vorschein. Im Grunde scheut Marietta allzu enge Bindungen, da sie sich selbst eigentlich genug ist. Das würde sie sich selbst aber nicht eingestehen, sondern sie träumt nach wie vor vom idealen Partner und bemüht sich, sich nach außen hin von ihrer besten Seite zu zeigen. Mariettas vordringlichste Lebensaufgabe wäre es daher, diese Sonne mit all ihren Aspekten und Konstellationen selbst zu leben und so Zufriedenheit zu erlangen. Die Wassermannsonne allein ist dafür natürlich nicht verantwortlich. Es gibt ja genügend Wassermanngeborene, die in einer engen Beziehung leben, womöglich mit Freiräumen, aber doch. Aber hier haben wir noch die Aspekte Sonne, Quadrat, Uranus, Mond, Trigon, Uranus. Dazu drückt eine Sonne im ersten Haus ebenfalls eine gewisse Bindungsunfähigkeit sowie Bindungsängste aus, da diese Menschen sehr auf sich selbst bezogen sind, beinahe egoistisch, dabei aber willensstark und durchsetzungsstark. So auch Marietta, was sie sich aber nicht so ohne weiteres eingesteht, denn die Sonne ist in ihrem ersten Haus eingeschlossen. Das heißt, diese Energien stehen ihr nicht uneingeschränkt zur Verfügung. Es könnte sogar sein, dass sie das Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit zunächst unterdrückt, dann kommt es aber im Lauf des Lebens immer deutlicher zum Vorschein, ist aber für sie vielleicht doch nicht konkret spürbar. Vielleicht habt ihr noch einen weiteren problematischen Faktor für die Beziehungsthematik erkannt, nämlich die Opposition zwischen der Wassermann-Venus und dem Chiron hier in Löwe. Und auch mit Pluto. Also die Venus auf 7 Grad, Pluto auf 4 und Chiron auf 10 Grad steht die Venus genau in der Mitte. Das ist ein Hinweis auf eine tiefe Wunde in Liebesdingen, die auch dadurch angezeigt ist, dass die beiden Planeten Pluto und Chiron, also Chiron ist ein Planetoid, dass die beiden im siebten Haus stehen. Marietta verspürt in sich einen Drang nach Harmonie um jeden Preis. Dabei fixiert sie sich auf den Partner und will ihn vereinnahmen. Auch kann sie immer wieder erleben, dass ein Partner oder ihr nahestehende Menschen ihr Vertrauen missbrauchen und ihre Gefühle verletzen. Vielleicht stellt sie ihren eigenen Wert in Frage und hat Mühe, sich selbst bedingungslos gern zu haben. Damit wird es aber auch schwierig, anderen ihre Liebe zu schenken. So kann es zu allzu romantischen Vorstellungen, Eifersucht und schmerzhaften Enttäuschungen kommen. Mit Venus-Pluto können sehr intensive Gefühle im Spiel sein und das Bedürfnis nach Tiefe und einer zwanghaften Verbundenheit, was zu einer Alles- oder Nichts-Haltung führen kann. Ebenso sind Machtspiele in der Liebe möglich, die aber immer wieder entspannt und durch Freiheitsbedürfnisse abgelöst werden. Da Pluto so sehr mit unbewussten und verdrängten Inhalten aufgeladen ist, fällt es Marietta sehr schwer, eine persönliche Beziehung aufzubauen, in der sie ungezwungen auf den Partner eingehen kann. Ja, jetzt haben wir gerade einige sehr spannungsreiche Dinge gehört. Doch ist ein Horoskop ja kein böses Schicksal, das uns willkürlich aufgezwungen wird, sondern es beinhaltet immer diverse Lernaufgaben, die uns helfen, uns weiterzuentwickeln. Was könnte das jetzt im Fall von Marietta sein? Was könnte es hier für Lösungsansätze geben? Also das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, das ausgedrückt ist durch die Wassermannsonne im ersten Haus im Quadrat zu Uranus, kann ihr natürlich helfen, ein autonomes Leben zu führen, indem sie ihren individuellen Weg verfolgt und sich auf ihre Bedürfnisse konzentriert. In Mariettas Radix finden sich etliche Hinweise auf Kreativität, wie zum Beispiel Merkur und Venus im Wassermann. Das sind originelle Ideen und Inspirationen. Und diese Einfälle kann sie anderen mit viel Begeisterung nahebringen, wie das Trigon zwischen Venus und Merkur zu Jupiter nahelegt. Das kann sie dann kreativ auch verwirklichen. Die rückläufige Wassermann-Venus im ersten Haus verweist auf gewisse Kunstfertigkeiten, auf ein Talent für Tanz und künstlerischen Ausdruck, dem Marietta gerne nachgeht. Mit Mond, Trigon, Neptun hat sie Fantasie und Einfühlungsvermögen, die sie künstlerisch umsetzen kann. Und tatsächlich betätigt sich Marietta als Malerin und Autorin. Sie ist Mitglied in einem Kulturverein, wo sie eigene Werke ausstellt oder vorträgt. Und sie geht leidenschaftlich gerne tanzen. Wenn sie sich auf eine Beziehung einlässt, sollte sie das im Bewusstsein ihrer selbstständigen, individualistischen Wesensart tun, als eine Frau, die sich selbst mag und ihren Bedürfnissen auf eine erwachsene Weise Ausdruck verleiht, das heißt, ohne zu erwarten, dass der Partner diese Bedürfnisse erfüllen muss. Marietta sollte sich bewusst sein, dass sie in einer Beziehung vor allem eigenständig und sich selbst treu bleiben sollte. Natürlich sollte sie im Hinterkopf behalten, dass es auch wehtun und schmerzhaft sein kann, sich auf jemanden mit tiefen Gefühlen einzulassen. Dennoch ist es wichtig, sich vor unnötigen emotionalen Verstrickungen zu schützen und andere Menschen und Dinge nicht um jeden Preis besitzen zu wollen. Für Marietta funktioniert eine Beziehung wahrscheinlich am besten auf Distanz bzw. mit vielen Freiräumen. Gemeinsame Interessen und Aktivitäten, ja, wenn es beide wollen, aber nicht ein totales Verschmelzen. Und schon gar keine Unterwerfung unter den anderen. Die glücklichste Zeit in ihrem Leben war eigenen Aussage zufolge, als sie für kurze Zeit in einer Fernbeziehung gelebt hat. Das wird wahrscheinlich für sie die richtige Beziehungsform sein. Aber jetzt möchte ich euch auch noch Partnerhoroskope zeigen. Und zwar vergleichen wir die Geburtshoroskope von zwei Partnern und suchen nach Gemeinsamkeiten oder Gegensätzlichkeiten, nach Anziehungspunkten und Haltbarkeitsfaktoren. Auch hier ist es wichtig festzuhalten, dass der richtige Partner nicht immer derjenige ist, den wir uns wünschen oder den wir herbeisehnen, sondern oftmals derjenige, den wir vielleicht gerade brauchen, um zu wachsen und uns weiterentwickeln zu können. So liegt es auf der Hand, dass das oftmals mehrere Partner oder Partnerinnen sind, die uns auf unserem Weg begleiten und uns helfen, uns selbst besser zu erkennen. Und dann bleiben wir vielleicht an jemanden hängen, mit dem wir vielfältige Themen bearbeiten und auch lösen können. Nun erhebt sich die Frage, ist für eine gute Beziehung das Motto gleich und gleich gesellt sich gern erfolgversprechender oder Gegensätze ziehen sich an. Gewisse Gemeinsamkeiten sollten natürlich schon vorhanden sein, damit eine Beziehung überhaupt eine Chance bekommt, etwa gleiche Energiefelder, wie sie sich in der Elementeverteilung zeigt. Ein Wasser-Erde-Typ zum Beispiel wird einen Feuer-Luft-Typ durchaus interessant und anregend finden. Aber wenn dieser nicht auch einen gewissen Wasser- oder Erdeanteil hat, wird die Faszination auf Dauer vermutlich nicht anhalten. Daher wäre für den Wasser-Erde-Typ nur zum Beispiel der kaum Luft und Feuer hat, sicherlich jemand mit viel Luft, aber auch viel Wasser gut. Dieser kann dann den Luftfaktor, Ideen, Kommunikation, Leichtigkeit in die Beziehung einbringen. Und wenn ihm die Erde füllt, bringt der andere das Erdelement mit seiner Realitätsbezogenheit zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele ein. Das kann man beliebig variieren. Und deswegen meine ich, dass eine Element der Übereinstimmung schon dabei sein sollte, um sich gegenseitig zu nähern. Abgesehen davon weisen meiner Erfahrung nach die glücklichsten und haltbarsten Beziehungen Mondstellungen im selben Element auf. Also zum Beispiel, der eine hat einen Mond in Zwillinge, der andere in Wassermann. Kann man natürlich beliebig variieren. Wenn aber jetzt zum Beispiel ein Partner einen Skorpionmond hat, der andere einen Waagemond im achten Haus, gibt es dennoch eine Affinität und intensive Gefühle, weil sowohl Skorpion als auch das achte Haus ja plutonisch sind. Oder der eine hat einen Schützemond, der andere eine Konjunktion zwischen beispielsweise Stiermond und Jupiter, dann sind Freude und Enthusiasmus auch bei beiden vorhanden. Aber schauen wir uns jetzt noch zwei weitere Horoskope an. Hier haben wir das Horoskop von Valentina. Bei Valentina überwiegt das Luftelement mit dem Waage-Aszendent. Der Pluto ist auch noch im Zeichen Waage und im Zeichen Zwillinge. Haben wir hier Merkur, Venus und die Sonne und den Chiron, der ist auch noch da. Die Geburtsherrin Venus, ja, habe ich schon gesagt. Ja, der Merkur ist in dem Fall der beste Planet, weil er in seinem eigenen Zeichen Zwillinge steht. Und wenn ihr euch die Dispositorenkette vergegenwärtigt, also der Merkur steht am Beginn der Dispositorenkette und an ihm hängen alle weiteren Planeten. Mit einem Waage-Aszendent ist für Valentina eine Beziehung natürlich äußerst wichtig. Gleichzeitig sehen sie sich aber nach Weite und ist allem Fremden gegenüber sehr aufgeschlossen, wie das gut besetzte neunte Haus zeigt. Hier. Mit ihrer Zwillinge-Sonne braucht Valentina einen Partner, mit dem sie über alles reden und viel unternehmen kann, sonst trocknet sie aus oder langweilt sich. Noch stärker betont als das neunte ist allerdings das zweite Haus, das in Waage angeschnitten ist, jedoch auch den Skorpion mit einschließt. Nicht einschließt, aber einen großen Teil des Skorpions beinhaltet. Und in diesem Skorpionzeichen befinden sich der Mond, Saturn und Mars in einem engen Stellium, nämlich 9 Grad 55 der Mond und der Saturn auf 10 Grad 33 ist rückläufig, der Mars auf 12, 17 ist ebenfalls rückläufig. Also alle diese beiden Problemplaneten laufen auf den Mond zu. Daraus können wir schließen, zweites Haus bezeichnet die Werte, auch den Selbstwert, dass Valentinas Selbstwert etwas angeknackst ist. Venus als Herrscherin des zweiten Hauses steht im neunten Haus in enger Konjunktion zur Sonne. Es ist daher anzunehmen, dass Valentina versucht, ihren Selbstwert über einen Partner, vorzugsweise über einen Ausländer, zu stärken. Tatsächlich hat sie in einer langen, allerdings unglücklichen Beziehung mit einem Ausländer gelebt, mit dem sie auch zwei Kinder hat. Kurz nach der Geburt der zweiten Tochter schaffte sie es endlich, diesen Mann, der sie körperlich und seelisch misshandelt hatte, zu verlassen. Seit einigen Jahren hat sie nun einen neuen Partner, Manuel. Auch er ist Ausländer, ein Deutscher, der in Wien lebt. Er ist geschieden und hat eine Tochter. Bei Manuel sehen wir eine Krebsbetonung mit Aszendent, Mond und Merkur in diesem Zeichen. Seine Löwesonne steht noch im zweiten Haus, aber schon nahe an der Spitze zum dritten. Und die Löwesonne steht in Opposition zu Jupiter und im Trigon zum Neptun, was ihn vertrauenerweckend und optimistisch, auch idealistisch und sensibel macht. Aber da beide Lichter im jeweils eigenen Zeichen stehen und Manuel kurz vor Neumond geboren ist, können wir bei ihm von einer recht subjektiven Veranlagung ausgehen. Noch dazu ist der Mond unaspektiert, was ihn noch subjektiver und emotional beeinflussbar macht. Wahrscheinlich erlebt Manuel sich selbst als ausgesprochenen Gefühlsmenschen, da er den Mond im ersten Haus noch dazu als Geburtsherrscher so unmittelbar erlebt. In separativer Konjunktion mit dem absteigenden Mondknoten sucht Manuel instinktiv nach seelischer Geborgenheit und Vertrautheit. Seine Empfindlichkeit und Launenhaftigkeit nimmt er vermutlich weniger wahr. Allerdings steht der Herrscher des Deszendenten, der Saturn, sehr nahe am Aszendent, wenn auch noch im vorherigen Zeichen, was wie bei Marietta bedeutet, dass er seine Partnerin gerne zu sich und den eigenen Interessen und Bedürfnissen heranzieht. Pluto im Quadrat zur ACDC-Achse ist in diesem Zusammenhang nicht ungefährlich. Denn Manuel hat vermutlich fixe Vorstellungen von einer Partnerschaft, den Drang auf andere, auf die Partnerin einzuwirken und über sie zu bestimmen, zu beeinflussen und eventuell zu kontrollieren. Das können an sich Voraussetzungen für ein sogenanntes toxisches Verhalten sein, das aus Manipulation, Verrat und Betrug besteht. Aber alles unter dem Mäntelchen von Verbesserungsvorschlägen und angeblicher Fürsorge versteckt. Das ist aber nur so nebenbei gesagt, das muss natürlich nicht zutreffen. Doch Valentina hat ja bereits Erfahrung mit einer tatsächlich toxischen Beziehung. Sie sollte also auf der Hut sein. Im Horoskopvergleich fällt uns auf, dass Manuels innen, dass Manuels Krebsaszendent sich fast gradgenau mit Valentinas MC deckt. Das heißt, sein persönlicher Selbstausdruck, der auf eine starke Emotionalität, Fürsorglichkeit und Familienbezogenheit hinweist, aber auch auf Empfindlichkeit und Launenhaftigkeit, ist mit Valentinas weiteren Lebensplänen offenbar kompatibel. Und so verwundert es auch nicht, dass sich die beiden bereits nach kurzer Beziehungsdauer auf eine mehrmonatige Auslandsreise begeben haben, gemeinsam mit Valentinas beiden Töchtern und Manuels einziger Tochter. Als sie nach einem halben Jahr zurückkehrten, waren sie noch immer zusammen. Günstige Begleitumstände dabei waren, dass beide ihre Arbeit auch in der Fremde ausüben können. Sie ist Fotografin, er in der EDV-Branche tätig und nicht von einem fixen Arbeitsplatz abhängig. Manuels Pluto auf Valentinas Aszendent macht wahrscheinlich eine starke Faszination aus, die sie für ihn empfindet. Er verzaubert sie, wirkt magisch auf sie, verspricht intensive sexuelle Kontakte. Er hat aber vielleicht auch ein fixes Bild von ihr. Nimmt sie in ihrem eigentlichen Sein gar nicht so wahr oder will sie durch subtile Manipulation an sein Bild anpassen? Valentinas Neptun eigenen Horoskop ein Quadrat zu ihrem Aszendenten, wie wir hier sehen. Ihre Wirkung auf die Außenwelt schätzt Valentina vielleicht unrealistisch ein, was in Beziehungen verunsichernd wirken kann. Manuel wiederum hat Sonne, Trigon, Neptun.
Er könnte sich selbst auch
falsch
falsch
einschätzen oder ein idealisiertes Bild von sich zeigen. Die Lösung könnte sein, sich mit dem Partner realistisch und ohne Illusionen auseinanderzusetzen, seine Stärken und Schwächen gleichermaßen anzuschauen, aber auch die eigenen Schwächen oder Verunsicherungen zu akzeptieren und sich damit auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich wird auch Manuel ein idealisiertes Bild von Valentina haben, weil sie ja auch ihren Neptun auf seinem Deszendenten hat. Aber wenn jeder die Schwächen und Verunsicherungen des anderen bereit ist zu akzeptieren, dann können beide in Beziehungen einfühlsam und sensibel sein, ohne sich selbst zu verlieren oder durch übermäßige Hilfsbereitschaft zum Opfer der eigenen idealistischen Gutmütigkeit zu werden.
zwischen dem jeweiligen Planeten.
Gibt es jedoch keine Konjunktion. Das heißt, da fehlt wohl die ganz starke Bindung oder Bindungsbereitschaft. Dass es keine einfache Beziehung ist, berichtet mir Valentina immer wieder. Aber auch, dass sie trotz allem versucht, die Beziehung mit Manuel aufrechtzuerhalten. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. So, jetzt haben wir noch Zeit. Das heißt, ich kann euch auch noch die Beziehungshoroskope von bekannten Persönlichkeiten zeigen. Ich weiß nicht, wie weit sie bekannt ist. Jacqueline Dupré war eine weltberühmte Cellistin. Eine britische Cellistin, die 1987 im Alter von 42 Jahren an Lungenversagen infolge von Multipler Sklerose verstorben ist.
Sie und der charismatische Pianist
Und Dirigent Daniel Barenboim.
noch lebt, waren einige Jahre
Ein Paar. Als kongeniale musikalische Partner feierten sie weltweit Triumphe und wurden auch privat als glamouröses Paar wahrgenommen. Als Dupré 1973 an Multiple Sklerose erkrankte, stellte ihr Mann ihr alles zur Verfügung, was sie in ihrer Behinderung unterstützen konnte. Ein geeignetes Haus, entsprechende Pflege und emotionale Hilfe. Er nahm jedoch zu dieser Zeit ein längerfristiges Engagement in Paris an, lebte also nicht mit seiner Frau zusammen, auch wenn er sie oft besuchte. Bis zum bitteren Ende blieb er in der Ehe mit Jacqueline, hatte jedoch in Paris eine Beziehung mit einer russischen Pianistin, die er nach Jackies Tod heiratete. Die beiden Söhne wurden noch während Jackies Lebzeiten geboren, wovon diese allerdings höchstwahrscheinlich nichts wusste. Ich habe es leider nicht zustande gebracht, weil ich ein technisches Antigenie bin, die beiden Horoskope auf einem Bild zu zeigen. Deswegen kann ich es euch immer nur abwechselnd zeigen, was für Gemeinsamkeiten es in den Einzelhoroskopen gibt. Also Jackie hat, wie wir sehen, ich nenne sie Jackie, alle haben sie Jackie genannt. Eine Wassermannsonne.
Trigon zu
Neptun. Und im Trigon zu Uranus.
Daniel Barenboim.
Mit einem Wassermann-Aszendent. Sein Geburtsherrscher Uranus bildet ebenfalls ein Trigon zum Neptun. Das heißt, wir können sagen, der künstlerische Ausdruck ist beiden in die Wiege gelegt. Sie waren beide musikalische Wunderkinder mit einer ungewöhnlichen Kindheit, was sich hier auch bei Uranus im vierten Haus von Barenboim zeigt. Also er wurde in Buenos Aires geboren, ist dann mit 9 Jahren mit seinen Eltern nach Israel übersiedelt. Und die Eltern haben ihn aber dann, weil er schon also ein pianistisches Wunderkind war, nach Salzburg zu einer weiteren Ausbildung geschickt. Dann war er in Paris, hat Komposition bei Nadia Boulanger studiert und ist also in seinem ganzen Leben an vielen verschiedenen Wohnorten gewesen. Also Uranus in Vier ist hier ein ganz typischer Ausdruck dafür. Aber das Musizieren in öffentlichen Konzerten stand auch im Vordergrund. Beide haben, das ist interessant, eine Merkur-Mars-Konjunktion im 10. Haus. Hier sehen wir bei Barenboim. Der hat überhaupt also ein stark besetztes 10. Haus mit Mars, Merkur, Venus und Sonne. Und sie hat hier auch den Merkur und den Mars im 10. Haus. Man könnte auch sagen, das weist auf eine virtuose Fingerfertigkeit hin, nicht? Weil der Merkur steht ja auch für die Finger, die im Beruf genützt wird und sie ins Licht der Öffentlichkeit stellt. Der Beruf erhält bei beiden eine enorme Bedeutung. Sie sind bereit, alle Kraft und Energie dafür aufzuwenden. Seine Skorpionsonne steht, wie gesagt, in enger Verbindung mit der Venus. Und zwar in einer so engen Verbindung, dass wir jetzt nicht von einer verbrannten Sonne sprechen, sondern diese Venus befindet sich im Herzen der Sonne. Ja? Sie ist nur 13 Bogenminuten entfernt von der Sonne. So erstaunt es nicht, dass Barenboims Partnerinnen für seinen Beruf und seine Karriere eine ebenso große Rolle spielten wie für sein Privatleben. Diese Bereiche sind in seinem Horoskop eng miteinander verknüpft. Die Sonne beherrscht ja sein 7. Haus, ist also im doppelten Sinn partnerbezüglich, als Herr von 7 und auch als enger Konjunktion zur Venus, sodass seine Partnerinnen immer auch in einem beruflichen Verhältnis mit ihm standen.
Suchbilder für die
Partnerschaft
Partnerschaft.
sind die Sonne bei der Frau und der Mond beim Mann. Und diese stehen sowohl bei ihm, hier haben wir den Mond in Wassermann, wie auch bei ihr, die Sonne steht ebenfalls im Wassermann. Das heißt, beide suchen einen ungewöhnlichen, freiheitsliebenden Partner, Partnerin, mit dem sie freundschaftlich verbunden sein können. Und auch eine, er sucht auch eine Frau, die auch eine Kameradin ist und Gefährtin beruflicherweise. Mars und Venus beschreiben ebenfalls die Suchbilder des anderen Geschlechts, beziehungsweise die Selbstbilder des eigenen. Ihr Mars, den haben wir hier, Steinbock, 10. Haus, das heißt, sie sucht einen starken, verantwortungsvollen, disziplinierten Partner und ausdauernden Liebhaber. Sieht sich selber als Venus, als hingebungsvoll, zärtlich, romantisch, als eine sich der Kunst verschreibende Frau. Er wiederum mit der Skorpion Venus sucht eine leidenschaftliche Geliebte, der die Sexualität ebenso wichtig ist wie ihm, die aber genau wie er der Kunst leidenschaftlich verbunden ist. In ihrem künstlerischen Ausdruck waren sich die beiden immer sehr nahe.
Wenn Saturn gut positioniert und
Aspektiert ist, weist das auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Beziehungen hin. Bei Jackie finden wir den Saturn in Krebs, also im Exil, der im Quadrat zu Neptun steht.
und Angst vor
Verbindlichkeit und
Verbindlichkeit.
vielleicht auch Angst vor den Abgründen der Gefühle, vor emotionalen Bindungen ausdrückt, aber immer auch einen Konflikt zwischen Traum und Wirklichkeit anzeigt. Auch die Mondknoten zeigen interessante Themen auf. Bei Jackie befindet sich der absteigende Mondknoten hier in Konjunktion mit Mars und Merkur im 10. Haus. Ich habe schon gesagt, das weist meiner Meinung nach auf eine außergewöhnliche Fingerfertigkeit hin, aber sie ist auch gewohnt, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen, von Kindheit an. Dabei sollte sie aber lernen, sich mehr auf ihr Innenleben mit der aufsteigenden Mondknoten anzeigt, zu konzentrieren, die Spielregeln der Gesellschaft fallen zu lassen und auf ihre ureigensten Bedürfnisse zu horchen. Das hat sie teilweise in ihrer beruflich aktiven Zeit schon getan, indem sie versucht hat, sich in fremden Hotelzimmern, die ihr immer grauenhaft unpersönlich waren, so gemütlich wie möglich einzurichten. Denn das vertraute familiäre Umfeld war ja immer sehr wichtig, wie auch der Krebsmond im vierten Haus anzeigt. In Barnbäums Horoskop finden wir den absteigenden Mondknoten auf 0 Grad Fische im ersten Haus. Das heißt, die Selbstverwirklichung im künstlerischen Bereich, in einem von ihm selbst geschaffenen Universum von Fantasie, Traum und Verklärung, war ihm wohl in die Wiege gelegt. Sein Entwicklungsweg sollte aber hingehen zu einer Beziehung, der Mondknoten hier im siebten Haus, zu einer Beziehung, die auf Belastungen im Alltag standhält. Und was sehen wir im Horoskopvergleich? Eine besondere Anziehung zwischen zwei Menschen ist dann gegeben, wenn das Sonnenzeichen des einen dem Aszendentenzeichen des anderen entspricht. Das ist in diesem Fall gegeben. Denn sie hat eine Wassermannsonne und er hat einen Wassermann-Aszendent. Zudem suchen beide eine außergewöhnliche Person als Ergänzung. Sie sucht einen ungewöhnlichen Mann und er eine ebensolche Frau, Sonne und Mond jeweils im Wassermann. Auch wenn die Monde in unterschiedlichen und eigentlich nicht kompatiblen Zeichen stehen, nämlich Krebs und Wassermann, so laufen doch beide Monde auf die Mondknotenachse zu, von der sie jeweils nur 4 Grad entfernt sind, was auf eine gewisse Schicksalhaftigkeit ihrer Beziehung hinweist. Aber was besonders ins Auge sticht, ist das Trigon von Barnbäums Sonne-Venus-Konjunktion auf Jackies Venus. Das deutet auf große Vertrautheit hin und macht verständlich, dass die Liebe zueinander und die Liebe zur Kunst sie vereint hat. Seine Sonne bildet auch ein Sextil zu ihrem Jupiter. Er hat seine Persönlichkeit und seine berufliche Stellung genutzt, um ihr zu größtmöglichem beruflichen Erfolg zu verhelfen. Überhaupt befinden sich fast alle seine persönlichen Planeten außer dem Mond in ihrem siebenten Haus. Das betont das gegenseitige Geben und Nehmen. Und es kann dadurch ein ganz besonderer Energieaustausch zwischen ihnen stattfinden. Außerdem wird dadurch die persönliche und berufliche Verbindung zwischen ihnen zusätzlich stimuliert. Sein Mond steht in ihrem elften Haus, ebenfalls ein Lufthaus, und weist auf die freundschaftliche und auch kollegiale Verbindung hin, die ebenfalls zwischen ihnen bestand. Auch aktive und belebende Aspekte sind ausgeprägt. Etwa sein Mars im Trigon zu ihrem Mond.
Und im Quadrat zu ihrer Sonne. Was sich allerdings auch immer
wieder in Unstimmigkeiten oder Stress äußern kann. Und ihr Mars im Sextil zu seinem Merkur. Sie regt ihn zur Kreativität und beruflichen Höchstleistungen an, denn sein Merkur ist der Herr des fünften Hauses bei ihm.
Sein Merkur steht im
Trigon zu ihrem Mond. Das ist ein Hinweis darauf, dass er ihre Bedürfnisse wahrnehmen und auch darüber sprechen konnte. Möglicherweise konnte er sie so auch dazu bringen, ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu äußern. Sein Saturn in Konjunktion zu ihrem Uranus, der ja ihr